standen nämlich Feedbackgespräche dieser Tage in dem Bereich an. Ja, der Inhalt des Gesprächs sei ein Feedbackgespräch. Und da hat mir nach dem Kündigungsgespräch, was wir allerdings, wo ich die Führungskräfte vorbereitet hatte, hat mir der Betriebsrat des Hauses, der mit im Gespräch saß, die Ohren lang gezogen und hat gesagt, das sei ein totaler Vertrauensbruch. Und ja, so war es. Und seitdem, das ist ja immer die schwierige Frage, und Mandanten fragen mich, aber was sage ich denn? Ich kann doch nicht sagen,
genau,
das ist Kündigungsgespräch. Ja. Ja, das wäre ein bisschen zu viel der Transparenz. Ja. Aber man kann ja sagen, es geht um unsere Zusammenarbeit, es geht um unseren Arbeitsvertrag. Und dass der Mitarbeiter sich vielleicht etwas denkt, das kann gar nicht schaden, ja, dass er sich vorbereitet und nicht völlig überrascht.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast-Netzwerk. Und heute haben wir ein Thema uns mal vorgenommen im Rahmen von Arbeitskultur. Das klingt erstmal betrüblich, denn wir reden heute über das Ende von Arbeitsbeziehungen. Wir reden heute darüber, wie Trennungen gut gelingen können. Und wenn ich ehrlich bin, ist das seit 250 Folgen die erste Folge, die sich so explizit damit beschäftigt. Und ich glaube, wenn wir verfolgen, was gerade so passiert in unserer Arbeitswelt, dann wird eingängig klar, dass dieses Thema uns in diesem Jahr sicherlich an vielen Stellen beschäftigen wird, aus nicht so schönen Gründen, und umso wichtiger ist es, dort mal hinzuschauen und zu überlegen, wie kann das denn gut gelingen? Wir reden ja hier oft von den Good Work Prinzipien und eins davon ist gelungene Beziehungsgestaltung. Ich glaube, Beziehungsgestaltung dreht sich nicht nur darum, wenn Beziehungen anfangen oder noch intensiv am Laufen sind, sondern die Güte einer Beziehung erkennt man auch an dem Punkt, wenn sie enden. Und genau darüber werden wir heute reden mit jemand, die sich hervorragend darin auskennt. Heute ist bei mir im Studio Dagmar Walker. Dagmar Walker ist Rechtsanwältin, sie ist Volljuristin. Sie kennt also das Arbeitsrecht aus dem FF, könnte man sagen. Sie war selbst viele Jahre Führungskraft, verantwortlich für Recht und Personal, unter anderem beim Tagesspiegel, bei der Zeit, insgesamt 20 Jahre, also in der Medienbranche verbracht. Und ist jetzt seit 2013 schon bereits selbstständig und berät Firmen, berät Unternehmen, Einzelpersonen darin, wie Trennungen gut gelingen können. Und gut in ihrem Sinne heißt zeitnah, fair und, Achtung, auch wirtschaftlich. Und genau darüber werden wir reden. Also ich könnte mir vorstellen, heute gibt es eine ganze Menge auch zu lernen. Und jetzt sage ich aber erstmal, hallo liebe Dagmar, schön, dass du hier bei Good Work bist.
Einen schönen guten Morgen und hallo, liebe Jule. Das freut mich sehr, dass du mich eingeladen hast und vielen Dank für diese tolle Intro. Ich freue mich auf das Gespräch. Es gibt in der Tat viel.
Es
gibt viel Anlass, es gibt viel, was noch besser werden kann in der Arbeitswelt bei diesem Thema am Ende des Arbeitsverhältnisses. Das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht.
Und ich oute jetzt mal was, ja. Also es geht ja, man könnte jetzt sagen, bei Thema Trennung geht es um etwas, was gelungen ist oder beziehungsweise eben vielleicht nicht gelungen ist oder nicht so gelungen ist, wie man es sich irgendwann mal vorgestellt hat. Das ist jetzt ein Teil von Trennung. Und zwei, ist ja auch etwas nicht gelungen. Genau genommen mir nicht. Wir haben uns schon mal verabredet zum Gespräch. Und liebe Leute, es ist passiert. Das erste Gespräch, es war ein hervorragendes Gespräch und dann Aufnahmeknopf vergessen. Ich teile das hier mal ganz bewusst, weil es heißt ja immer so, ah, es werden immer nur Erfolge geteilt. Nein, es gibt das Scheitern auch hier bei Good Work. Wir sind beide umso mehr angespornt, ich ganz besonders, ein wirklich gutes Gespräch heute zu führen. Und vielen Dank nochmal, Dagmar, dass du erneut zur Verfügung stehst. Und es wird wahrscheinlich ganz anders sein als das erste Gespräch. Mal schauen. Man kann solche Dinge nicht replizieren. Aber erstmal gehen wir nochmal an einen anderen Start zurück, nämlich an den Tagesstart. Und das ist die erste Frage bei Good Work. Wie bist du denn heute in den Tag gestartet, liebe Dagmar?
Ich bin sehr gut in den Tag gestartet. Ich bin vorm Wecker aufgewacht. Das ist für mich immer schon mal ein wunderbares Zeichen. 2 Minuten davor. Und wir hatten einen wunderbaren Sonnenaufgang hier in Berlin heute Morgen, den ich aus dem 4. Stock beobachten konnte. Und ich finde, Licht ist dieser Tage das, was mir wirklich viel Energie gibt. Und ich habe mich auf das 2. Gespräch mit dir gefreut, Jule. und was mich jetzt gerade schon bei der Intro freut, auch wenn das Gespräch ganz anders anfängt, wie du sagst, ist, ein wichtiger Aspekt ist, Fehler zuzugestehen. Und damit sind wir vielleicht schon, also das mittendrin, wollte ich gerne nochmal aufgreifen, mittendrin, ja, genau. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, das betone ich immer wieder, wenn ich insbesondere Unternehmen berate.
Ja, also ich habe das auch bewusst jetzt hier mal öffentlich geteilt. Zum einen, glaube ich, bricht da auch niemand oder speziell in dem Fall mir keinen Zacken aus der Krone, auch mal zuzugeben, wenn Dinge nicht gelingen. Also wir sind alle Menschen. Ich bin sehr froh, dass du da so umsichtig oder nicht umsichtig, nachsichtig warst mit mir. Und tatsächlich hat unser Thema ja auch etwas mit Fehlerkultur zu tun. Ich würde sagen, wir sortieren mal so ein bisschen zu Recht, vielleicht ist das jetzt für die meisten noch recht abstrakt. Also Trennungsmanagement ist ja wirklich so ein abstrakter Begriff. Wir packen es mal ein bisschen konkret. Wer wendet sich an dich, liebe Dagmar, mit welcher Frage? Sind das Einzelpersonen, sind das Unternehmen? Wer sitzt sozusagen bei dir? Ich stelle mir das jetzt mal so vor wie in einer Kanzlei und das ist ein großer, schöner Schreibtisch. Du auf der einen Seite, wer sitzt auf der anderen Seite?
Ja, lieber sitze ich am runden Tisch als am eckigen Schreibtisch.
Aber da geht's schon mal los.
Genau. Also bei mir sitzen selbstverständlich sowohl die Arbeitgeberseite, sprich die Unternehmen am Tisch, die sich vielleicht beraten lassen, weil sie einen konkreten Trennungsfall haben, den sie von Beginn an gut aufsetzen möchten und nicht die Expertise dazu im Haus haben. Es sitzen Unternehmen auch bei mir am Tisch, wenn ein Trennungsprozess schon angefangen hat, der in der Sackgasse ist und sie nicht weiter wissen. Unternehmen kommen auch in einem weiteren Aspekt zu mir, wenn sie denken, sie brauchen in der Restrukturierung beispielsweise Unterstützung, die Führungskräfte für die Kündigungsgespräche vorzubereiten. Und andererseits sitzen auch Arbeitnehmer bei mir am Tisch, wenn sie eine Kündigung auf dem Tisch schon liegt oder wenn sie den Eindruck haben, da ist möglicherweise eine Kündigung im Raum und sehen wollen, was können sie sich Gutes für sich verhandeln, damit sie wieder den nächsten Schritt im Berufsleben machen können. Das sind so die Hauptaspekte. Die Arbeitgeberseite kommt manchmal noch, das ist eher selten gewesen in den vielen Jahren, dass der Personalbereich oder People and Culture, wie immer sie sich nennen, auf mich zukommt und sagt, wir möchten jetzt mal ein Trennungsmanagement und eine Strategie und Tools einführen und unterstützt und doch dabei bitte. Und dann schaue ich, was gibt es schon, was könnte verbessert werden. So, das sind im Großen und Ganzen die Themen, zu denen ich berate. Und in letzter Zeit, ein letzter Gedanke noch, ist hinzugekommen, Arbeitnehmer, die im festen Job sind und auf mich zukommen und sagen, ich möchte gerne raus aus dem Unternehmen, wie kündige ich denn gekonnt selber? Ja, wie gehe ich auch in dieser Situation auseinander, dass wir uns hinterher noch in die Augen schauen können und vielleicht, wie schaue ich, dass ich ein gutes Paket bekomme?
Also ein komplett bunter Blumenstrauß und ich würde den gerne mal sozusagen die einzelnen Blüten mal einzeln betrachten und auch mal anschauen. Was macht aktuell so deinen größten Anteil aus, also von diesen verschiedenen Anwendungsfällen? Was ist das, womit du dich am allermeisten oder zeitmäßig jetzt intensiv beschäftigst?
Das sind Einzelfallkündigungen, sei es auf der Arbeitgeberseite, die ich begleite von Beginn an, Gott sei Dank, nicht erst dann, wenn die Verhandlungen in der Sackgasse stecken, und auch zunehmend Arbeitnehmer, die zu mir kommen und sagen, ich möchte hier raus, das passt nicht mehr für mich und ich weiß nicht so richtig, wie ich es anfangen soll, das ist eine große Verärgerung, und aber ich möchte im Guten auseinandergehen, helfen Sie mir.
Und wenn wir uns das mal anschauen, also ich vermute mal, dass dann vor allen Dingen Menschen aus Personalabteilung, du hast schon gesagt, People and Culture, HR zu dir kommen und diese Gespräche vorbereiten. Was müssen wir uns ganz konkret vorstellen? Sind es also performancebedingte Kündigungen oder was sind so Hintergründe? Und wann wird's besonders haarig vor allen Dingen?
Ja, du hast recht, Jule, der Hauptanteil sind wirklich performancebedingte Kündigungen. Es sind gelegentlich auch krankheitsbedingte Kündigungen. Alle wissen, es gibt betriebsbedingte Kündigungen. Da geht es in der Regel eher darum, mit Kündigungsgesprächen und der Vorbereitung zu unterstützen. Die Hauptfälle, wie gesagt, sind performancebedingte Kündigungen und man merkt, das Arbeitsrecht reicht nicht. Das Arbeitsrecht ist klar, setzt eine hohe Messlatte und man wird vor Gericht nicht durchdringen. Also ist nochmal mehr die Frage, wie setze ich diesen Trennungsprozess gut auf, dass ich ohne eine arbeitsgerichtliche Auseinandersetzung zeitnah zu einer Einigung komme. Und da gibt es verschiedene Phasen in so einem Trennungsprozess, die zu durchlaufen sind. Und je eher das Unternehmen zu mir kommt, desto besser kann ich für einen gelungenen Trennungsprozess beraten.
Jetzt hätte ich, schließen sich bei mir gleich mehrere Fragen an. Also die erste Frage ist schon mal, ich hätte jetzt gedacht, dass in den Abteilungen People and Culture auch erkleckliches an Wissen da ist hinsichtlich der Prozessschritte. Ist das wirklich so? Fragezeichen. Oder sagst du, da sind auch schlicht oft noch Wissenslücken, was ich so beobachte, wo ich einfach mit juristischem Beistand dastehe, oder geht es eher um eine Consulting-Leistung, um verschiedene Perspektiven mal gegeneinander abzuwägen, vielleicht auch in dem konkreten Fall Strategien miteinander zu besprechen?
Ja, es geht genau um Letzteres, was du gesagt hast. Also ein gewisses Rechts-Know-how gibt es in den meisten Personalbereichen und wenn nicht selber, dann durch externe andere Anwälte. Der Haupterfolg meiner Arbeit ist aber nicht das Juristische, sondern ist wirklich die Consulting-Leistung, die Strategieberatung, sag ich mal, ja, das Zuhören, der Perspektivwechsel im Trennungsmanagement. Und an dieser Stelle, muss ich sagen, attestiere ich den meisten Unternehmen kein Know-how, was auch Studien zeigen, die führende Unternehmensberatungen gemacht haben, wie Kienbaum, dass über 50% der deutschen Unternehmen von sich selber sagen, sie haben keine Trennungsstrategie. Aber sie haben im Recruiting eine Strategie, in der Personalentwicklung und vielen anderen Dingen. Das finde ich schon eine frappierende Zahl. Und wahrscheinlich Absolut. Ist sie in Wahrheit noch höher.
Ja, und das, also jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, das voneinander zu trennen, zu sagen, wir haben hier den Einzelfall und dann gucken wir nochmal drauf, was passiert denn strukturell, aber das hängt ja natürlich miteinander zusammen. Also wenn ich einen guten Prozess etabliert habe oder ein System, könnte man schon fast sagen, dann sollte es ja im Einzelfall dann auch im Idealfall, dafür tue ich es ja, greifen. Du hast eben die Phasen angesprochen. Nimm uns doch mal mit. Was sind die verschiedenen Phasen in einer Trennung?
Ja, es gibt aus meiner Sicht eine sehr wichtige Phase, die in der Praxis oft unterschätzt wird. Das ist die Vorbereitung. Also die Vorbereitung will sagen, ich nenne an erster Stelle erstmal die Situationsanalyse. Wie ist der Sachverhalt? Bleiben wir beim Beispiel, jemand performt nicht. Ja, da sind für mich wichtige Fragen, beispielsweise, hat es schon Feedbackgespräche gegeben? Welche Unterstützung hat es gegeben? Hat der Mitarbeiter, sieht er das Feedback oder sieht er das nicht? Also eine Art Ursachenforschung. Ja, oftmals erlebe ich, das habe ich auch als Personalleiterin im Unternehmen erlebt, dass eine Führungskraft kommt eines Morgens sehr schwungvoll in den Personalbereich, die Tür fliegt auf und sagt quasi, der muss jetzt hier weg aus dem Unternehmen, löse mir das mal, ja, du bist doch der Experte. Also ich sag mal, dieses Bild ist so dieses HB-Männchen, ja, irgendwas ist passiert und dann muss und sofort und dann muss sofort agiert werden. Und wenn dann aber eben sofort agiert wird, ohne einen guten Prozess und Plan, dann ist die Gefahr des Scheiterns sehr groß. Wenn man aber erstmal sagt, okay, wir haben verstanden, hier ist eine Herausforderung, schauen wir mal genauer hin und gehen Schritt für Schritt weiter, ist das Gelingen sozusagen vorprogrammiert. Mhm. Also Situationsanalyse das Erste. Und das Zweite eben auch mal zu schauen, ist wirklich schon alles getan? Gibt es andere Gründe? Ist es nur ein Beziehungskonflikt zwischen zwei Leuten? Auch immer wieder erlebe ich, dass ein Mitarbeiter nicht performt und dann will das Unternehmen beispielsweise auch das passiert, aber das aus verschiedenen Gründen doch noch nicht angehen und 4 Monate später kommt eine neue Führungskraft und alles läuft ganz wunderbar. Also es ist aus meiner Sicht wichtig, dass nicht nur die direkte Führungskraft eine Beurteilung abgibt, sondern ein Feedback auch aus einem weiteren Umfeld eingeholt wird, um einen umfassenden Blick zu bekommen.
Und hier ein Hinweis in eigener Sache. Ihr habt es euch gewünscht und ganz viele Zuschriften haben mich dazu schon erreicht. Und jetzt ist es soweit. Good Work geht auf Tour, beziehungsweise ist live auf der Bühne zu sehen, zu erleben. Ihr könnt mitschauen, mithören, miterleben, wie ein Good Work Podcast aufgezeichnet wird. Und ich sag mal so, es ist ein echter Knaller. Nämlich Professor Dr. Carsten Schermoly wird mit uns über das Thema Psychologie der Macht sprechen am 20. März hier in Wiesbaden bei Seibert Group. Das ist unser Gastgeber für den Abend. Und ihr werdet auch die Chance haben, euch mal die wirklich spektakulären Räume und Räumlichkeiten von Seibert anzuschauen. Es gibt eine Führung, es gibt die Live-Podcast-Aufzeichnung. Natürlich wird er aus seinem neuen Buch auch vorlesen, der liebe Carsten Schermoly. Ihr könnt ein Buch erwerben und auch signieren lassen. Und natürlich haben wir auch Gelegenheit zum Netzwerken, Austauschen. Es gibt was zu trinken, was zu essen. Und wenn ihr schnell seid, könnt ihr überhaupt noch ein Ticket ergattern, denn die Nachfrage drückt schon ganz gut. Bis 28. Februar habt ihr noch die Chance, ein Early-Bird-Ticket für 29 Euro zu erwerben. Ich packe das mal in die Shownotes. Da ist direkt der Anmeldelink drin enthalten. Also, sputet euch, wartet nicht zu lange, die Plätze sind begrenzt und ich glaube, es wird ein wirklich rundherum toller Abend. Weiter geht's mit der Folge Good Work. Wie ergebnisoffen sind die Menschen, die zu dir kommen? Also ist das oft so in der Realität, dass die sagen, es gibt keinen anderen Weg, wir müssen und wollen uns trennen? Oder gibt es auch den Fall, dass Unternehmen oder Einzelpersonen zu dir kommen? Wir bleiben jetzt nochmal bei diesem ersten Fall von Performance angezeigter Kündigung, dass sie sagen, wir haben schon fast alles probiert und es tut sich doch nochmal ein anderer Weg auf. Also erlebst du das oder ist das unrealistisch?
Es ist sehr, sehr selten, weniger als in 5% der Fällen leider, weil vielleicht dann doch die Fronten schon zu verhärtet sind, weil einen anderen Weg zu überlegen sehr viel Kraft und ja Arbeit kostet und man ab einem bestimmten Punkt da nicht mehr bereit ist. Ich glaube, auch da würde in der Praxis noch mehr gehen. Was ich aber auch erlebe ist, dass Trennungswünsche von Unternehmen an mich herangetragen werden, wo ich mit meiner Expertise sage, wenn diese Vorbereitung nicht gut läuft und das Unternehmen eben jetzt und gleich sofort in den Trennungsprozess will, wo ich ablehne zu beraten, weil ich weiß, es wird nicht funktionieren.
Also das heißt, das kommt auch vor, dass du Fälle ablehnst oder sagst, ja, da träumt dir einen kühnen Traum, genau, der wird sich niemals erfüllen.
Ja. Also wo es noch, ich sage nicht, dass es nicht zu einem späteren Zeitpunkt eventuell zu einer Trennung kommen könnte, aber wo quasi erst, also beispielsweise, wenn jemand sagt, nehmen wir mal einen Verkäufer in einem Medienunternehmen, ja, der verkauft schlecht, die Verkaufszahlen stimmen nicht. Und wenn ich dann frage, ja, aber könnt ihr mir das mal aufschlüsseln, was habt ihr für Ziele gehabt, wie ist der im Vergleich zu anderen? Und ich merke, ich steche da wie in so einen Luftballon und der platzt und da kommt keine Substanz hinter. Der Trennungsgrund muss ja für den Mitarbeiter nachvollziehbar sein, jenseits jetzt von der arbeitsrechtlichen Messlatte, was die Gerichte sagen, durchschnittliche Arbeitsleistung mittlerer Art und Güte reicht. Also, und wenn ich dort keine Substanz erlebe, ja, und auch mir klar ist, da hat es keine, oder mein Eindruck ist, es hat keine guten Feedbackgespräche gegeben, es hat auch vielleicht keine Unterstützung gegeben, dass der Mitarbeiter sich im Falle ein, also wie im Performance Improvement Plan da weiterentwickeln kann, dann ist eine gelungene Trennung kaum, in der Regel kaum durchzubekommen.
Also Allparteilichkeit ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber versuchst du dich von deiner Haltung her da auch ein Stück weit neutral zu halten oder springst du dann gleich auf die Seite des deiner Auftraggeber? Wie verhältst du, weil du bist ja in ihrem Anliegen unterwegs und trotzdem macht es ja Sinn im Sinne einer gelungenen Beziehungsgestaltung, auch der Trennung, auch mal die andere Perspektive einzunehmen. Wie steuerst du dich da?
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, Jule. Und zwar, ich habe im Laufe der Jahre dafür einen Begriff gewählt, der sehr wichtig ist. Und das ist der sogenannte Perspektivwechsel. Natürlich, also ich bin vom Unternehmen mandatiert und ich habe deren Interessen umzusetzen. Ich weiß aber aus Erfahrung, dass wenn ich nur mit der Unternehmensbrille gucke, ich will mich von diesem Mitarbeiter trennen, egal in welchem Kontext der steht, dass es nicht gelingen wird. Also muss ich schauen, Perspektivwechsel, wo steht der Mitarbeiter? Wird er den Trennungsgrund akzeptieren? Was braucht er, ohne dass ich die gute Fee jetzt spiele? im Trennungsprozess, um wieder in einen neuen Job zu kommen? Was hat er für einen privaten Kontext? Auch der kann ja je nach Situation sehr unterschiedlich sein und man muss nicht alles berücksichtigen, aber es ist gut sozusagen den Perspektivwechsel zu vollziehen. Das erleichtert eine zeitnahe Trennung ganz enorm.
Wie oft sitzen denn auch Führungskräfte bei dir? Weil so wie es jetzt klingt, sind es ja in der Regel Abgesandte aus Personalabteilungen, die mit dir das besprechen. In meiner Welt müssten das ja eigentlich auch die direkten Verantwortlichen sein, die dann auch am Ende die Kündigung exekutieren müssen.
Absolut, da hast du recht. Es ist eher so, dass der Auftraggeber vielleicht der Erstkontakt mit der Personalabteilung ist, aber spätestens im zweiten Gespräch ist die Führungskraft mit am Tisch. Denn ein professionelles Kündigungsgespräch zum Beispiel ist Chefsache, ganz richtig. Das hast du schon gesagt. Also
da kommen wir auch ganz sicherlich nochmal dezidiert zu. Und ich glaube ja auch, dass heute, die uns jetzt hier zuhören, viele Menschen sind, die in ähnlichen Funktionen sind, auch vor der Aufgabe schon mal gestanden haben, vielleicht sogar aktuell stehen und da bestimmt auch sehr dankbar sind, ein paar Hinweise zu bekommen. So, wir bleiben nochmal bei den Phasen. Wir haben also die erste Phase ist sozusagen Bestandsaufnahme, Situationsanalyse. Was kommt dann in so einer Trennung?
Ich bin immer noch in der ersten Phase.
Ach, du bist
Bestandsaufnahme, Situationsanalyse noch nicht vorbei, sondern dann auch eine Entscheidung zu treffen. Ja, und vielleicht eben nicht nur Führungskraft und Personal, sondern zu überlegen, was ist hier die richtige Entscheidung? Ja, wird sich getrennt? Gibt es an anderer Stelle im Unternehmen einen Job, wo der Mitarbeiter seinen Stärken entsprechend besser eingesetzt werden kann? Also das hängt natürlich von der Unternehmensgröße ab, aber das, also ich nenne es mal wirklich, ich würde mir wünschen, es gibt ein kleines Gremium und nicht nur die Führungskraft, die verärgert ist, kann aus dem Ärger heraus entscheiden, was mit dem Mitarbeiter geschieht. Und wenn eine Entscheidung getroffen ist, dann wäre der nächste Schritt in der Vorbereitungsphase zu überlegen, wie gehen wir es an? Was machen wir, wenn der Mitarbeiter sich nicht sofort einlässt? Wo könnten wir nachbessern? Also alles sozusagen den Prozess strategisch zu durchdenken. Und dann erst geht es in die zweite Phase.
Und in diesem strategischen Überlegung, das ist ja bestimmt auch so fast schon sowas wie spieltheoretische Überlegungen drin. Also wenn er jetzt das tut oder sie, dann können wir das anbieten. Also das sind ja so fast schon so Winkelzüge, die man unter Umständen dann auch gehen muss. Ist das ein Teil oder bin ich jetzt so ein bisschen zu sehr auf der Crime-Schiene unterwegs?
Ja, ein bisschen auf der Crime-Schiene. Es geht auch um einfache Dinge wie beispielsweise, was ist, wenn, nehmen wir an, das Kündigungsgespräch ist terminiert und der Mitarbeiter meldet sich krank. Dort direkt einen Plan zu haben, was macht man, wie lange wartet man zu, spricht man eine schriftliche Kündigung aus. Es gibt ja viele Alternativen, weil die Erfahrung zeigt, wenn es erst in dem Moment überlegt wird, wo etwas passiert, verzögert sich der Prozess. Und je mehr sich verzögert, desto mehr zerfasert er und das trägt nicht zu einem guten Gelingen bei.
Also Szenarien denkt ihr schon durch und absolut. Überlegt, ihr seid dann vorbereitet, gewappnet und so weiter.
Genau.
Okay, gut. Phase 2.
Phase 2, das professionelle Kündigungsgespräch. Und natürlich die Vorbereitung, bevor das Kündigungsgespräch stattfindet. Und da wäre doch meine steile These und mein Wunsch an die Personaler in dieser Republik, niemand führt ein Kündigungsgespräch ohne Vorbereitung, weil das kann nicht gut gehen. Und ich sage immer gerne, ein gelungener Trennungsprozess hängt zu mehr als der Hälfte davon ab, ob das Kündigungsgespräch professionell geführt wird. Also da sieht man nochmal die Bedeutung.
Also da liegt der Hase im Pfeffer sozusagen. Ja. In dem Trennungsprozess ist das eigentliche Kündigungsgespräch essentiell.
Absolut.
Beschreib es doch mal im Guten. Also wie sieht ein gutes Kündigungsgespräch aus, auch wenn der Anlass kein guter ist?
Ein gutes Kündigungsgespräch ist erstmal sinnvoll terminiert. Auch da kann man schon viele Fehler machen. Ein gutes Kündigungsgespräch hat im Grunde 4 Phasen. Es hat die erste Phase, wo die Trennungsbotschaft übermittelt wird. Die sollte kurz und knapp und in Ich-Form kommen und nicht verklausuliert mit dem Konjunktiv. Wir haben überlegt. Der zweite Aspekt im guten Kündigungsgespräch ist die Trennungsbegründung. das ist auch, was den Führungskräften oft die meisten Bauchschmerzen macht. Und auch das übe ich in sozusagen, also es wird gebeten, die Kündigungsgründe aufzuschreiben, das laut auszusprechen. Oftmals simuliere ich ein Gespräch mit den Mandanten und oftmals braucht es 3-4 Anläufe, bis es sitzt. Und es zeigt, dass man es eben nicht mal eben so machen kann. Nach der Trennungsbegründung kommt die dritte Phase des Kündigungsgespräches. Das ist die Frage, Austrittspaket, was sind die Konditionen? Also ja, wann ist der Austritt? Gibt es noch eine Freistellung? Es gibt ja viele Aspekte. Und der vierte Aspekt ist, wie geht es jetzt hier konkret weiter? Geht der Mitarbeiter heute nach Hause? Wann findet das nächste Gespräch statt? Wird schon was kommuniziert oder bleibt es erst vertraulich zwischen Mitarbeiter und Führungskraft und Personalbereich etc. pp. Das sind so grob mal die 4 Phasen des Kündigungsgesprächs.
Was ist der haarigste Teil? Ich habe heute irgendwie dauernd dieses Wort haarig, aber ich finde es auch ein Thema, wo man oft an haarigen Stellen vorbeikommt.
Der haarigste Teil ist die Trennungsbegründung. Und da habe ich wirklich auch gelernt, im Laufe der Jahre sehr viel genauer hinzuschauen und die Führungskräfte in die Pflicht zu nehmen, was ich vorhin erwähnte. Und interessanterweise, wenn Führungskräfte quasi einen, ich nenne es mal Probelauf mit mir machen und ich bin der Mitarbeiter und sie müssen mir kündigen, die meisten merken dann sehr schnell, oh, das klingt gar nicht gut.
Komme ich nicht mit durch, ist zu dünn,
verhaspel mich, ist zu butterweich, hat keine Substanz. Ja, so. Und da geht es dann darum, weiterzuschauen. Ja.
Ich sag mal so, es ist eine Kündigung aussprechen, ist nie ein Wellness-Termin, aber dann die Beratung ist schon auch kein angenehmes Anliegen erstmal, ja, aber hilfreich natürlich.
Absolut. Ich habe auch manchmal wirklich Mandanten, die wissen, sie müssen am Montag ein Kündigungsgespräch ein Kündigungsgespräch führen und haben gehört, dass es Unterstützung gibt, die sich donnerstags, freitags melden und sagen, können Sie mich mal coachen? Und auch da kann ich sagen, ja, kommt lieber spät als gar nicht.
Mhm. Auf jeden Fall. Du kennst ja beide Perspektiven. Da kommen wir auch noch zu deiner persönlichen Vita. Was ist schwieriger, ein Kündigungsgespräch aussprechen oder selbst als Betroffener gekündigt zu werden?
Jetzt kommt eine juristische Antwort, Jule. Es kommt drauf an. Also, selbst gekündigt zu werden, wenn es ein gutes Gespräch ist und nicht nur ein gutes Gespräch, sondern auch die Trennungsbegründung veritabel ist und von mir als Mitarbeiter, der ich gekündigt werde, akzeptiert wird und mir etwas Brücken gebaut werden, dann ist es auszuhalten. Gut ist vielleicht, streiche ich, Entschuldigung. Dann ist es auszuhalten und fühlt sich fair an. Wenn es aber schlecht ist, dann geht es einem sehr nah und gibt Menschen, die es erstmal kurzfristig aus der Bahn wirft, sag ich mal. Also wirklich sehr stresst. Und als Führungskraft sage ich, ein Kündigungsgespräch ist immer schwer, egal ob ich das schon 20 Jahre mache oder nicht. Also auch ich beispielsweise, wenn ich jetzt, weil ich im Unternehmen noch auch einen Teilzeitjob habe, ein Trennungsgespräch in der eigenen Abteilung führen müsste, ich würde mich selber genauso vorbereiten, wie ich meine Mandanten vorbereite und das üben. Weil auch ich trenne mich nicht gern von jemandem. Und jeder Fall ist anders. Und hier ist wirklich exzellente Vorarbeit angesagt.
Also du hast schon gesagt, das kommt natürlich maßgeblich auch nochmal auf so viele Faktoren an. Auch in welcher persönlichen Lebenssituation befindet sich der Mensch, der gekündigt wird? Wie sind vielleicht seine persönlichen Umstände? Wie chancenreich ist seine Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt etc. pp. Aber wenn wir vielleicht auch nochmal so diese beiden Fälle gegenüberstellen, nämlich einmal, ich habe eine performancebedingte Kündigung, das ist ja der eine Fall, oder ich spreche eine Kündigung im Rahmen einer Restrukturierung aus, das sind ja zwei ganz unterschiedliche Schuhe. Da ist es manchmal vielleicht auch die schiere Zahl, also so ein Druck von, ich muss nicht ein Gespräch führen, sondern mehrere, viele Gespräche. Was erleben in deiner Beobachtung Führungskräfte, Menschen, die diesen Prozess zu gestalten haben als besonders belastend?
Ich glaube, besonders belastend ist, wenn es keine ausreichende Unterstützung gibt und wenn die Führungskräfte alleine gelassen werden. Und das gilt gleichermaßen für eine Restrukturierung, wo ich vielleicht als Führungskraft einer mittelgroßen Abteilung mich von 20 Leuten trennen muss. Und es gilt ebenso für eine vertrackte Situation, wo ich eine schwierige Einzelfallkündigung eines Mitarbeiters habe. Also ich glaube, die Anzahl als solche macht es nicht, sondern es ist die Frage, wie gut sind die Prozesse im Unternehmen etabliert, welche Unterstützung gibt es, wird die Führungskraft an die Hand genommen, weil die Führungskräfte können es noch viel weniger und haben auch viel öfter schon Schlechtes erlebt in eigener Sache und sind daher mehr verunsichert. Und Personal spielt da aus meiner Sicht eine ganz, ganz zentrale Rolle.
Also da auch so die ganze Wucht in Richtung Führungskräfte zu schieben, wäre sich auch die Sache deutlich zu einfach gemacht. Ja. Bleiben wir nochmal bei dem Gespräch und dann würde ich gerne auch nochmal mit dir auf den allgemeinen Prozess schauen. Gibt es sowas wie rote Linien, wo du sagst, das bitte nie machen? Du hast es schon so ein bisschen angedeutet bei dem, wie sieht ein gutes Gespräch aus? Schauen wir uns mal und das hier an der Stelle wirklich auch nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die selbst in so einer Rolle sind, gut mitschreiben. Gibt es rote Linien, wo du sagst, das bitte niemals tun in einem Trennungsgespräch?
Ja. Also erste rote Linie ist vor dem Trennungsgespräch, bitte niemals auf einem Freitag ein Trennungsgespräch terminieren. Am Freitag geht der Mitarbeiter aus dem Trennungsgespräch raus, kriegt vielleicht keinen Rechtsrat mehr, ist mit seinen Unsicherheiten das ganze Wochenüber alleine. Das ist für mich ein totales No-Go. Ein Trennungsgespräch in einem Raum zu führen mit Glastüren, wo jeder vorbeirennt, ist für mich auch ein No-Go. Und ein Trennungsgespräch, was mit Smalltalk anfängt, sei es, weil vielleicht der Mitarbeiter gerade aus dem Urlaub gekommen ist oder irgendwas und wo man nicht sofort zur Sache kommt, ist ein No-Go. Eine unvorbereitete Trennungsbegründung, was ich vorhin schon erwähnte. Mhm. Und auch als letztes, jeder reagiert anders in dieser Situation als Mitarbeiter. Und zu schauen, wie ist der Abschluss? Braucht der einen sicheren Weg nach Hause? Kann ich den einfach so gehen lassen? Auch da ist vielleicht nicht ein No-Go, aber es ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, der oft unterschätzt wird.
Das mit dem Smalltalk fand ich jetzt bemerkenswert, weil ich könnte mir vorstellen, dass das eine Verstrickung, eine Falle ist, in die Menschen reintappen, dass sie, naja, wie so eine Art, wir wollen eine einigermaßen angenehme Atmosphäre für dieses zugegebenermaßen unschöne Gespräch schaffen. Passiert das sehr oft oder ist das eine Falle, in die Menschen reintappen, wenn sie ein Kündigungsgespräch zu führen haben?
Ja, die nicht vorbereitet sind, tappen in diese Falle. Also das zum Beispiel, du erwähntest ja, ich habe ja stehe auf beiden Seiten. Also ich habe schon selber als Führungskraft Trennungsgespräche führen müssen. Ich habe auch als Personalleiterin viel Führungskräfte beraten und ich bin selber in meinem Berufsleben auch schon gekündigt worden. Und ich habe diesen exzessiven Smalltalk erlebt und der ist nicht auszuhalten. Also ist für mich nicht nur, weil ich ihn erlebt habe, aber in einem Kündigungsgespräch kommt man schnell zur Sache und übermittelt fair die wichtige Botschaft, wann endet das Arbeitsverhältnis und was ist die Begründung? Ich habe ja ein Recht darauf zu erfahren, was ist der Trennungsgrund, jetzt mal jenseits von rechtlichen Aspekten. Warum sagt mein Vorgesetzter, mit dir will ich nicht mehr zusammenarbeiten?
Also wir sind sowas von mitten in Beziehungsgestaltung, weil ein Wort kommt mir hoch, nämlich Empathie. Ich brauche ja Empathie auf der einen Seite, um so ein Gespräch gut zu führen, dass ich eben nicht nur auf meiner Seite mich aufhalte und es für mich angenehm mache, indem ich irgendwelche komischen Smalltalk-Nebelkerzen da in den Raum zünde, sondern dass ich mir auch wirklich vorstellen kann, wie geht's meinem Gegenüber. Auf der anderen Seite gibt es da ja auch vielleicht ein zu viel des Guten. Also wenn ich überempathisch bin, also es kann ja nicht hilfreich sein, wenn wir uns dann, ich sag's jetzt mal übertrieben, beide in den Arm liegen und beide weinen. Also das kann ja nicht das Zielbild sein.
Auch das habe ich schon erlebt, die Führungskraft, die in Tränen ausgebrochen ist.
Ja, also da ist muss es ich vielleicht auch nicht sagen, mal metaphorisch, sondern echt so. Mhm.
Ich versuche Führungskräften, Entschuldigung, damit auf den Weg zu geben, wenn man in der Vorbereitung merkt, dass es ihnen sehr, sehr schwer fällt, gebe ich ihnen mit auf den Weg. Seht es so, ihr trennt euch von dem Mitarbeiter, der hier eine Rolle im Unternehmen hat. Hm. Aber der Mitarbeiter ist ja auch noch als Person sozusagen. Also zwischen der Person des Mitarbeiters und der Rolle in diesem Unternehmen zu trennen. Du kannst dem Menschen gegenüber weiterhin wohlgesonnen und fair sein, aber in der Rolle ziehst du den harten Cut der Trennung. Und das hilft insbesondere den Führungskräften, habe ich den Eindruck, die eben auch eine gewisse Nähe zu ihren Mitarbeitern haben und vielleicht schon mal öfters abends beim Bier waren und wo dann, wie habe ich jetzt die Trennungsbotschaft rüberzubringen, wo es nochmal schwieriger wird. Mhm. Ja.
Was folgt dann nach dem Gespräch idealerweise? Also das, wenn wir das mal so als einen zentralen Punkt in diesem ganzen Trennungsprozess sehen, dann kommt ja die Umsetzung. Wie stehst du dazu, wenn Unternehmen sagen, ja, also wir haben uns jetzt getrennt oder wir möchten uns von Ihnen trennen, hier ist die Kündigung und Sie können sofort das Unternehmen verlassen oder sogar das noch sehr schnell vorantreiben. Wir haben alle so Bilder von, hier ist der Schuhkarton, Ihre persönlichen Dinge und nein, Sie können durch den Hinterausgang raus und so weiter und so fort. Wie stehst du zu diesem Thema? Wie lange sollten Mitarbeiter, denen man gekündigt hat, noch im Unternehmen bleiben?
Also den Schuhkarton sofort packen zu lassen und durch den Hintergang raus, das ist die absolute dunkelroteste Linie sozusagen, die es gibt, ja, weil sich das für den Mitarbeiter wie eine fristlose Entlassung anfühlt. Ja, nicht eine fristgemäße, die meisten haben ja ein paar Monate Kündigungsfrist, so. Das ist totales No-Go. Es wird immer wieder von Führungskräften in der Vorbereitung gewünscht, ja, dann würde ich den gerne direkt freistellen. Vielleicht nicht direkt den Schuhkarton packen lassen, aber schon das direkte
auch
Freistellen
das
ist schon zu viel.
Nur, dass auch wir das erwähnt haben.
Ja,
ich hatte einen Fall hier.
Ja, also No-Go. Und da kann ich nur sagen, ich bin zwar seit 11 Jahren selbstständig, aber in mehr als 25 Jahren Personalerfahrung ist mir nie vorgekommen, ist immer die Furcht der Führungskraft ist, oh, der wird Systeme hacken, der wird noch irgendwas mitnehmen. Das ist total unberechtigt, wenn der Trennungsprozess gut aufgesetzt ist. Es ist eher so, habe ich den Eindruck, dass die Führungskraft sagt, ich halte es nicht mehr aus. Ja, ich kann den, es ist zu schwer, das zu handeln.
Wer wird hier wovor geschützt? Das ist eher die Frage.
Ganz genau. Und meine Beratung ist in der Regel, dass man dem Mitarbeiter nach dem Kündigungsgespräch den restlichen Arbeitstag freistellt. Weil für die meisten, du hast zu Recht erwähnt, es kommt drauf an, wie sind die Chancen im Markt. Und das kann ich jetzt auch nicht mal eben in einem Satz zusammenfassen, weil jede Situation ist anders. Es gibt Leute, die finden sofort wieder einen Job. Es gibt aber auch genügend Kollegen, für die das eine echte Herausforderung ist. Und insofern finde ich es angemessen, den Mitarbeiter für den Rest des Tages von der Arbeit freizustellen und auch gleichzeitig zu vereinbaren, wann man sich das nächste Mal trifft, um die nächsten Schritte zu besprechen und auch um zu besprechen, kommt man zu einer Einigung, wie werden die Arbeitsübergaben gemacht etc. pp. Ja, hängt ja auch alles von der Länge der Kündigungsfrist noch mit ab.
Hey, willst du mehr aus deinem Job herausholen? Dann lass uns über ein Thema sprechen, Tarifvertrag, weil Jobs mit Tarifverträgen sehr viele Vorteile bieten. Mit Tarifvertrag verdienst du im Schnitt 11% mehr, arbeitest eine Stunde weniger pro Woche, bekommst mehr Urlaub und sehr oft Weihnachts- und Urlaubsgeld. Das Beste ist, dass du all das nicht allein verhandeln musst, denn diese Vorteile und mehr sind bei Jobs mit Tarifverträgen von dir und deiner Gewerkschaft erkämpft. Klingt gut, oder? Dann such dir einen Job mit Tarifvertrag. Lass dich nicht auf schlechte Arbeitsbedingungen ein und fordere, was dir zusteht. Wenn du noch mehr über die Vorteile von Tarifverträgen erfahren willst, findest du alles kurz und bündig auf www.tarifwende.de. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge.
Also nicht überstürzt, aber doch zeitnah. Und dieses Draufbestehen bis zum letzten Tag, aber hierbleiben, macht ja auch nicht viel Sinn, oder?
Nein, das macht auch nicht Sinn. Nein, es ist wie so oft die goldene Mitte, sag ich mal. Oder?
Wobei man auch das erlebt, also beides.
Ja, auch das halte ich. Aber die dunkelrotere Linie wäre sofort freistellen.
Okay. Ah, auch spannend, dass du das nochmal so gegeneinander abwägst. Und ich glaube, wir haben jetzt einen Eindruck bekommen, da steckt eine ganze Menge drin in so einem geordneten, guten Prozess. Er ist ja auch Ausdruck einer Arbeitskultur unmittelbar. Also was verschenken Unternehmen, wenn sie oder welche Gefahr gehen sie ein, wenn sie einen miserablen Trennungsprozess haben? Ich weiß, ich bin heute sehr negativ unterwegs. Ich drehe es gleich nochmal rum. Wir machen so ein bisschen den Kopfstand gerade. Ja? Welches Signal senden Sie auch an die Mitarbeitenden, die Sie ja unbedingt halten wollen?
Ja. das ist, man nennt es im Trennungsmanagement die Survivors, die im Unternehmen bleiben. Und sie senden ein verheerendes Signal an Mitarbeiter, die im Unternehmen oder im Team bleiben, wenn eine Trennung schlecht läuft. Weil der Mitarbeiter erfährt ja dann, eigentlich ist hier eine gute Vertrauenskultur angeblich. Und dann sieht man, in einer herausfordernden Situation fallen alle Hüllen. Ich gehe jetzt mal auf die Negativschiene, so wie du, aber das ist eben oft die Praxis. Und hier wird nicht fair miteinander umgegangen. Und dafür haben die Mitarbeiter im Team eine sehr, sehr feine Antenne. Ja,
absolut.
Also da vergibt sich das Unternehmen viel. Ich sage auch immer, eine echte Unternehmenskultur zeigt sich in solchen schwierigen Situationen und nicht dann, wenn alles easy ist. Ja.
Was glaubst du, du hast ja eingangs schon gesagt, dass es da nicht gerade rosig bestellt ist in den Unternehmen, sich solche Prozesse auch wirklich vorzuhalten. Also auch wirklich, so wie man ein Onboarding-System hat, sich auch über das Gegenteil, ein Deboarding-Prozess zu überlegen. Was hält die Unternehmen? Weil es ist ja so eingängig, es ist ja so unmittelbar klar und logisch, dass es Sinn macht. Was hält Unternehmen davon ab, sich darüber strukturierte Gedanken zu machen?
Ja, da habe ich nur ein paar Vermutungen, weil
Hypothesen.
Hypothese 1, man denkt, ach, wir brauchen das nicht und bislang ist es ja noch immer einigermaßen gut gegangen. Man redet es sich schön. Ja, man analysiert auch nicht wirklich am Ende eines Trennungsfalls, was ist gut gelaufen, was können wir beim nächsten Mal besser machen. Ja. Hypothese 2, da muss ich mal ein bisschen die HR-Welt kritisieren und auch die Ausbildungsgänge. Trennungsmanagement ist irgendwie so ein Stiefkind. Ja, du findest zu allen möglichen HR-Themen Fortbildungen rauf und runter. Und auch in jeder Grundausbildung gibt es natürlich wichtige Essentials. Interessanterweise, Trennungsmanagement gehört nicht dazu. Es gibt auch XY-Awards. Ich habe noch nichts zu diesem Thema gesehen.
Das wäre mal spannend, oder Dagmar? Ja. Also ich meine, das klingt jetzt zynisch. Ich meine das
aber wirklich
als Ausdruck der Kultur und der Beziehungsgestaltung, also wirklich als Good Work, ein Beispiel dafür zu geben.
Mhm. Ja, und auch zu zeigen, woran man im Unternehmen gearbeitet hat und was man verbessert hat. Genau, ja, also das ist für mich also eine Mischung. Und aus dem Grund, glaube ich, kommen die meisten Unternehmen entweder 5 vor 12 oder manche kommen vielleicht 15:45, ja, also noch mit ein bisschen mehr Zeit, um vor einer bestehenden Restrukturierung oder vor einer schwierigen Einzelfallkündigung doch noch ein paar Flöcke eines Prozesses einzuschlagen. Das kann natürlich nie so gut sein, wie wenn man es fundiert vorbereitet, aber immer noch besser als gar nichts, ja.
Ist so fast ein bisschen das Dilemma wie bei einer Vorsorge, ja.
Absolut.
Also so geht so in diese Logik rein. Wir gehen mal ein bisschen zu dir. Du selbst warst viele Jahre Führungskraft. Du warst Personalleiterin beim Tagesspiegel, bei der Zeit. Was hast du dort erlebt? Bleiben wir mal bei Prozessen. Hast du darauf gepocht, damals schon gute Prozesse für das Thema Trennung einzubauen? Oder wenn du ehrlich mit dir selbst bist und sagst, ich habe da selbst eine ganz schöne Lernkurve hingelegt?
Natürlich habe ich eine Lernkurve hingelegt, gar keine Frage. Und ich habe aus den Fehlern, die wir gemacht haben, am meisten gelernt. Also ich erinnere mich an eine Situation, wo wir in einem Marketingbereich Stellen abbauen mussten und die Mitarbeiter zum Trennungsgespräch eingeladen hatten. Dort ging es auch, glaube ich, um 5 oder 6 Kollegen. Und wir den Mitarbeitern im Betreff gesagt hatten, es standen nämlich Feedbackgespräche dieser Tage in dem Bereich an. Ja, der Inhalt des Gesprächs sei ein Feedbackgespräch. Und da hat mir nach dem Kündigungsgespräch, wo ich die Führungskräfte vorbereitet hatte, hat mir der Betriebsrat des Hauses, der mit im Gespräch saß, die Ohren lang gezogen und hat gesagt, das sei ein totaler Vertrauensbruch. Und ja. So war es. Und seitdem ist ja immer die schwierige Frage. Und Mandanten fragen mich, aber was sage ich denn? Ich kann doch nicht sagen,
genau.
Das Kündigungsgespräch. Ja, das wäre ein bisschen zu viel der Transparenz. Ja. Mhm. Aber man kann ja sagen, es geht um unsere Zusammenarbeit. Es geht um unseren Arbeitsvertrag. Mhm. Und dass der Mitarbeiter sich vielleicht etwas denkt, das kann gar nicht schaden, ja, dass er sich vorbereitet und nicht völlig überrascht.
Das ist nochmal, siehst du, wir kommen immer wieder auf dieses Gespräch zurück, weil das habe ich mir tatsächlich jetzt auch gefragt. Du kannst ja schlecht in Betreff schreiben, ihre Kündigung. Aber zu sagen, wir nehmen mal ihren Arbeitsvertrag zum Anlass, ein Gespräch zu führen, da klingeln ja alle Alarmglocken. Und du sagst, das ist ja auch okay. Also es ist ja ehrlicherweise nur fair, weil sonst habe ich ja diese, ich habe ja sowieso einen sehr, wie heißt es, nicht asynchron, ein asymmetrisches Informationsverhalten in der Situation bei einem Kündigungsgespräch. Weil ein Teil weiß ja, um was es geht, wird gesichert und der andere Teil eben nicht.
Ganz genau. Und auch diese Situation muss man sich nochmal vielleicht einen Moment auf der Zunge zergehen lassen. Es ist ja so, der Mitarbeiter, wenn der ganz überrascht in das Gespräch kommt und erlebt eine gute Vorbereitung, es hat immer sowas von, wie soll ich sagen, einer Ungleichheit. Ja,
jetzt also ist nicht es auf Augenhöhe. Ja, asymmetrisch. Es ist auf jeden Fall asymmetrisch.
Genau.
Ja.
Und insofern eben, was ich ja auch eingangs sagte, wenn du den Trennungsprozess vorbereitest, je besser die Vorbereitung ist und Feedback und Hilfestellung angekommen, auch das zahlt schon auf eher ja eine weniger Asymmetrie in diesem Prozess ein und damit auf, ja, auf eine Augenhöhe, nenne ich es immer. Ja, also man ist... Man sieht Dinge auf sich zukommen, auch wenn natürlich Mitarbeiter einen guten Verdrängungsmechanismus haben und das vielleicht mit etwas Zeitverzug erkennen, aber dann gleichwohl realisieren, es kommt nicht wie Kai aus der Kiste, sag ich mal, völlig überraschend. Mhm. Ja.
Wie viel von dem, was du selbst erfahren hast, also aus deiner Erfahrung, ich spreche eine Kündigung aus und auch ich bin selbst gekündigt worden, wie viel davon findet heute noch Einklang in deiner Arbeit oder würdest du sagen, es ist mehr die Erfahrung mit den Klienten, die mich in dem auch schult und besser werden lässt?
Also sowohl meine eigene Erfahrung wie auch jede schwierige Situation, in der ich jetzt berate und wieder andere Kontexte habe, schult nochmal fürs genaue Hinschauen, für gute Lösungswege. Ja, also ich lerne noch beständig dazu und das zeigt ja auch, dass ich selber sage, ich würde selbst nach so vielen Jahren, die ich in dieser Thematik berate, kein Gespräch unvorbereitet führen. Ja, weil jedes Gespräch ist ein besonderer Einzelfall.
Wir haben jetzt sehr viel Zeit auf die Perspektive der Unternehmen gesetzt, bewusst. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr sagt, ich möchte aber auch gerne mal die andere Seite sehen, da kommen wir noch ein bisschen zu. Aber wir werden auch hier nochmal bei Good Work die Gelegenheit haben, uns auch das näher anzuschauen, weil ich bin das wirklich für 2025 mindestens mal vorgenommen, auch diesen Teil, dieses Teilstück der Beziehungsgestaltung näher unter die Lupe zu nehmen, weil ich finde es tatsächlich völlig unterrepräsentiert und aus Gründen werden wir uns damit aktuell, wie es aussieht und auch auf mittlere Sicht immer mal wieder befassen müssen. Und jetzt nehmen wir aber mal noch so die letzten Minuten unseres Gesprächs nochmal diese Perspektive ein. Also welche Art von Mitarbeitenden kommen besonders gerne zu dir, die selbst kündigen wollen oder die von sich aus auch eine Trennung anstreben beziehungsweise auch vielleicht gekündigt wurden und da eine Unterstützung brauchen? Oder wäre das jetzt nicht so dein Beratungsfall?
Doch, ist es auch. Ist es auch. Es kommen, wie gesagt, zunehmend auch Mitarbeiter zu mir, die vielleicht schon eine Karriere von 10-12 Jahren im Unternehmen hinter sich haben und Unternehmen verändern sich, wachsen, werden konzerniger, Führungskräfte werden ausgetauscht, Dinge passieren und sie merken, ich bin in dem Kontext, es ist nicht mehr mein Unternehmen, ich möchte hier raus. Vielleicht sind auch Dinge vorgefallen, die sie verletzt haben. So einen Fall hatte ich jüngst und wo jemand kommt mit einer Intention und sagt, ich will hier raus, gewisse Dinge gehen an mir vorbei, ich habe das Gefühl, ich soll hier abgesägt werden, das lasse ich mir nicht bieten, ich möchte kündigen und möchte gleichzeitig ein gutes Trennungspaket haben. Und auch da ist es, wie auf der Unternehmensseite, so erstmal die Bälle, ich nenne es mal so, flach halten und gucken, wie setze ich das Kündigungsgespräch auf. Dem Chef gegenüber mit Vorwürfen zu kommen, bringt gar nichts im Weg auf eine gute Einigung. Was könnten eigentlich gute Gründe sein? Es gibt ja oftmals andere Gründe, auch zu sagen, ich möchte mich jetzt mal anders entwickeln, also das neutraler zu betrachten, die Emotionen rauszulassen. Da geht es oftmals in Gesprächen drum. Und auch hier um den Perspektivwechsel, wenn ich als langjährige Führungskraft das Unternehmen verlasse, was bedeutet das? Wie kann ich einen Übergang gestalten? All diese Aspekte. Und so habe ich beispielsweise in der letzten konkreten Beratung auch mit der Mitarbeiterin das Kündigungsgespräch, was sie ja mit ihrem Chef zu führen hatte, sie kündigte quasi, sind wir im Coaching durchgegangen und haben die Trennungsgründe erarbeitet, haben Einwände, die der Chef vielleicht haben könnte, durchgesprochen, damit sie gut vorbereitet war. Und es ist sehr gut gelaufen und damit hatte sie einen guten Start, um mit ihren Chefin ein gutes Gespräch für noch ein bisschen eine Freistellung, ein Austrittspaket und andere finanzielle Aspekte zu kommen. Das hätte sie sicher nicht gehabt, hätte sie aus der Emotion heraus das Gespräch geführt.
Was rätst du Menschen, die gerade gekündigt wurden und mit ihrem Latein so richtig am Ende sind? Gibt es sowas, wo du sagst, das ist so wie so eine Art SOS-Griff, was Menschen tun sollten, könnten, wenn sie in so eine Situation kommen? Das ist jetzt wieder ein anderer Fall. Du hast ja jetzt die eigeninitiierte Kündigung geschrieben, aber kommen wir nochmal auf den anderen Fall.
Also jeder sollte sich beraten lassen und aus meiner Sicht auch von einem Experten, also sprich jetzt nicht nur im Freundeskreis, das mag eine emotionale Unterstützung sein in der Situation, das ist sicherlich auch nicht zu unterschätzen, aber wirklich auszuloten, wie stehen die Chancen für das Unternehmen, mich zu kündigen, was kann ich verhandeln, will ich die letzten Euros rausholen oder habe ich auch als gleichwohl als gekündigter Arbeitnehmer den Ansatz, man sieht sich immer zweimal im Leben und ein zeitnaheres Ende verschafft mir auch die Klarheit, mich wieder nach vorne zu orientieren. Also im Grunde auch da eine ganzheitliche Beratung und meistens ist es ist eben nicht allein das nur Rechtliche. Es gibt sicherlich auch Menschen, die sowohl zum Anwalt wie zum Coach gehen. Und das ist vielleicht eben auch gerade meine Nische, dass ich beide die Aspekte bediene.
Du kannst beide Perspektiven vereinen. Das ist ja wirklich ein großer Mehrwert, den du da anbietest. Stichwort, man sieht sich immer zweimal. Also es gibt ja durchaus den Fall, dass Menschen ein Unternehmen aus eigenen Stücken verlassen, um dann Drehtüreffekt nach manchmal gar nicht so langer Zeit wieder zurückkommen. Ich glaube, das ist noch irgendwie nachvollziehbar. Erlebst du auch den Fall, dass Menschen in ein Unternehmen zurückkommen, das zuvor sich von ihnen getrennt hat?
Ich habe es noch nicht erlebt, aber ich weiß aus meinem Netzwerk von zwei Fällen, wo es passiert ist, wo man eine Führungskraft gekündigt hatte, ich glaube auch im Personalbereich sogar und wo nach zwei Versuchen, wo es mit anderen Kolleginnen oder Kollegen nicht geklappt hat, diese Führungskraft zurückgeholt wurde.
Das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage, nee, nicht allgemein, aber ist sehr im Grauen trotzdem. Was gehen da so für Gedanken durch deinen Kopf? Also wenn du so einen Fall hörst, also ich habe da erstmal so, du siehst, meine Stirn ist in Falten gelegt. Weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, was ich davon zu halten habe.
Also da ich den Fall nicht mit allen Details kenne, aber ich würde vielleicht sagen, also dass es passiert ist, zeigt für mich erstens, die erste Trennung hatte eine gewisse Fairness. Und war vorbereitet.
Sonst bräuchte man nicht darüber nachdenken.
Und es hat dem Unternehmen ein gewisser Lernprozess eingesetzt, ja, der gezeigt hat, welche Qualitäten hat eigentlich die Person, von der wir uns damals getrennt hat. Und die andere Person der Mitarbeiter, der zurückgekommen ist, die Führungskraft, hat diesen Lernprozess des Unternehmens gesehen und muss da wieder die Möglichkeit gehabt haben, Vertrauen aufzubauen. Ansonsten wäre es aus meiner Sicht nicht möglich.
Vielleicht so zum Ende unseres Gesprächs. Wir gehen ja in Zeiten einer wirtschaftlichen, nennen wir es mal Anspannung rein. Wir sehen auch Unternehmen, die im großen Stil sich jetzt von Mitarbeitenden trennen. Wir haben parallel einen Fachkräftemangel, also ein munteres Nebeneinander von echten Herausforderungen. Und was erlebst du gerade so im Miteinander beim Thema Trennung? Wird der Ton schärfer? Wird er rauer? Oder ist es sogar so, dass es, weil es vielleicht wieder häufiger passiert, wir also nicht mehr in so einer schönen Wetterwirtschaft unterwegs sind, wir vielleicht auch damit in Anführungszeichen ein bisschen cooler umgehen. Also was auf einem sehr High Level, was würdest du sagen? Wird der Ton eher rauer insgesamt, so wie unsere ganze Debattenkultur eher unangenehm? Oder würdest du sagen, es wird ein Stück weit normaler und deswegen auch ein bisschen cooler und professioneller?
Letzteres, Jule. Es wird ein Stück weit mehr gesehen, dass es eine gute Vorbereitung braucht, auch wenn sie vielleicht noch oft zu spät angefordert wird. Und es wird eben, weil der Arbeitsmarkt, ein Arbeitnehmermarkt ist, auch gesehen, welchen Bumerang-Effekt oder das auf die Mitarbeiter im Team hat. Und es wird auch versucht, arbeitsgerichtliche Prozesse mehr zu vermeiden, weil sie viel Kapazität der Führungskräfte bündeln, viel teurer sind, was ich den Unternehmen auch immer gerne ja vorrechne. Also es wird ein Stück weit besser, ja, aber es, wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre, dass noch eine Schippe mehr draufgelegt wird. Also die Zahl vorhin, wie viele Unternehmen keinen Trennungsprozess haben, da würde ich mir schon noch wünschen, dass es mehr erkennen, es muss mehr dran gearbeitet werden.
Wo sind diese Prozessgestalter zu verorten? In HR und People and Culture idealerweise? Oder wenn du es ganz frei skribbeln könntest, wo würdest du die in einem Unternehmen, diese Kompetenzen und so einen Prozess mal zu entwickeln und zu etablieren, wo würdest du die ansiedeln?
Im mittleren Unternehmen auf alle Fälle im HR. In einem großen Unternehmen gehört für mich die interne Unternehmenskommunikation auch mit dazu. Und das Allerwichtigste ist, diese beiden Bereiche können nicht scribbeln und entwerfen, wenn es nicht von der obersten Führungsebene gewollt ist.
Okay, also haben wir auch noch ein bisschen OE-Prozess mit reingepackt. Also, liebe Dagmar, wir sind zum Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich habe noch eine letzte Frage. Ich spiele hier manchmal so zum Ende mit neu und gut. In dem Fall liegt es auf der Hand. Was ist, und da bitte ich dich um eine kurze Antwort, was ist das Gute daran, wenn wir ein professionelles Trennungssystem, einen professionellen Trennungsprozess in unseren Unternehmen etablieren? Wenn wir also diese geringe Zahl deutlich nach oben bringen, was ist das Gute daran?
Das Gute daran ist, dass ich als Unternehmen nachhaltig meine Kultur stärke. Und das Gute daran ist, dass der Aufwand für Führungskräfte deutlich minimiert wird. Punkt.
Punkt. Und dann kommt noch die nächste, nämlich was ist das Neue daran, wenn wir so einen Trennungsprozess im großen Stil auch in den Unternehmen etablieren würden?
Das Neue daran ist, dass es für die Mitarbeiter, die gekündigt werden, ein gutes Stück weit einfacher ist, aus dieser schwierigen Schocksituation, was es für die meisten ist, wieder rauszukommen und die nächsten Schritte nach vorne zu gehen. Mhm. In den nächsten Job.
Ich glaube, wir haben heute einen ganz großen Hebel an dem Thema Beziehungsgestaltung entdeckt. Auch zugegebenermaßen an einer Stelle, wo man vielleicht nicht so gern und nicht als erstes hinschaut, nämlich das Ende von Beziehungen. Was ja aber durchaus auch wieder in dem einen oder anderen Fall der Anfang sein kann. Also von daher vielen, vielen Dank für diese wirklich strukturierte Ausführung. Ich glaube, da steckte ganz viel Lernerkenntnisse drin und gerade für die Menschen, die jetzt mit so einer unangenehmen Aufgabe beschäftigt sind, aus welcher Rolle heraus auch immer, ob selbst intendiert oder gekündigt werden, kündigen Aussprechungen. Ich glaube, da war heute eine ganze Menge drin. Also von daher ganz, ganz vielen Dank, liebe Dagmar, für deine Zeit und für deine Fehlerkultur mir gegenüber. Es hat sich, denke ich, auf jeden Fall gelohnt.
Ich danke dir sehr herzlich, Jule. Es war mir eine große Freude.
Hier bin ich nochmal und es mag beileibe kein fröhliches Thema gewesen sein, dem wir uns heute zugewandt haben und doch so essentiell. Ich frage mich ehrlich gesagt selbst gerade, warum wir in so vielen Folgen das Thema Trennung und Ende einer Beziehung, einer beruflichen Beziehung, hier noch nie so intensiv thematisiert haben. Also, it's about time. Für mich übrigens auch der Anstupser, die Kategorie Good Work Essentials einzuführen. Und das war witzigerweise schon in meinem Kopf, als das Wort dann auch bei Dagmar fiel. Und ich glaube, dass das ein guter Punkt ist, dass wir ab und zu mal Folgen kennzeichnen als Essentials. Was ist ein Essential? Ein Essential ist eine Folge, die Dinge wirklich sehr auf den Punkt bringt, die vielleicht auch ganz besonders dicht ist an Lernerkenntnissen, an vielleicht Inhalten, die euch in eurem Alltag weiterbringen. Ich weiß, ich kriege ganz, ganz viele Rückschriften von euch und es freut mich auch sehr, wie sehr ihr den Podcast nutzt. Also mir berichten Menschen, dass sie mitschreiben, dass sie Dinge in ihrem Alltag anwenden, dass Good Work dort tatsächlich stattfindet. Und ich glaube, mit dieser kleinen Stoßrichtung, ab und zu mal eine Folge als essential auszuweisen, gehen wir da noch einen Schritt weiter. Schreibt mir gerne mal unter info@goodwork-salon, ob ihr das eine gute Idee findet mit den Essentials. Ich freue mich, ihr wisst es wie immer, über euer Feedback, gerne per E-Mail, gerne auch auf LinkedIn, aber am allerliebsten, das wisst ihr, freue ich mich natürlich über Rückmeldungen auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Für euch nicht mal eine Sekunde, für Good Work ein großer Unterschied. Also, in diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit. Ihr wisst, das ist das Kostbarste, was wir haben. Und nächste Woche hören wir uns schon wieder, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.